Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Mein Name ist Robert Gerda und mit mir wieder Dirk Große-Schlamann. Episode 11, nachdem wir letzte Woche leider ausfallen mussten aus diversen Gründen. Dafür nochmal ein Sorry von dieser Seite. Dirk, wie geht's dir denn?
Ja, also ne, ist nicht leicht. Das erste Mal Podcast ohne meine braune Begleiterin, die normalerweise hier schnarchend neben mir liegt. Also vielen Dank für euer Verständnis, dass das letzte Woche einfach nicht ging. Und vielen lieben Dank an die vielen Nachrichten. Ja, Iron Lotti ist weiter in den Herzen und ja, Leben geht weiter und Schalke geht weiter. Und deswegen sind wir jetzt auch am Start. 11. Folge, Stahlhochzeit heißt das, glaube ich, Robert.
Ist das so? Ja. Ist elf Jahre Stahl.
Keine Ahnung. Nachgeguckt.
Okay, ja, dann. Gut, wir haben auch erst 11 Wochen und nicht elf Jahre. Wenn wir nach 11 Jahren immer noch hier sind und Podcast machen, dann, ich weiß es nicht. Aber mal sehen, ob die User uns in 11 Jahren noch zuhören würden. Also auf jeden
Fall. Ich kann dir sagen, der Nils Müller, wenn der das 11 Jahre durchhält, wird er aussehen wie keine Ahnung, Ralf Möller. Nämlich Nils Müller ist einer von unseren Hörern. Der hat mir geschrieben, der hört uns immer beim Podcast. Nils, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, und zwar ganz brandaktuell von Chris. Chris schreibt, macht bitte gerne 2 Stunden draus. So. Warum wird das Nils Müller nicht gut finden? Der sagt nämlich, hallo Dirk, ich wollte mich eben bedanken, dass die aktuelle Folge, also die letzte, nur 1:12 geht. Ich hatte nämlich schon Angst, weil viele gefordert hatten, so wie jetzt gerade auch der Chris, dass es ruhig länger gehen sollte. Ich höre euren Podcast nämlich immer beim Joggen und ich schaffe so gut 50 Minuten. Okay, 1 Stunde hätte ich auch noch geschafft, aber die 1:17 von der vorigen Folge, da musste ich echt schon beißen. Ihr treibt mich echt zur Höchstleistung an. Ja, ja, Nils, also schauen wir mal, wie lange das heute wird. Also ich hoffe, du hast auf jeden Fall Getränke dabei.
Ja, überragend. Wir betonen dem Nils ja auch noch was Gutes. Er macht ja was für seinen Körper. Ja. Aber wir wollen ihn natürlich auch nicht überanstrengen. Nils, wir versuchen uns heute im Rahmen des Erlaubten zu bewegen. Und vielleicht finden wir ja irgendwie so einen Sweet Spot, dass sowohl Nils glücklich ist, als auch Chris glücklich ist. 2 Stunden würde ich mal sagen, davon kann sich Chris jetzt schon verabschieden, aber vielleicht finden wir da trotzdem die goldene Mitte.
Ja, wobei die Themenlage es hergibt, ne? Das muss man sagen. Also diese Folge ist vollgepackt, also schnallt euch an.
Ja, definitiv. Und lass uns auch direkt mit was loslegen, was wir natürlich letzte Woche schon im Podcast hätten machen wollen, aber dann natürlich nicht machen konnten. Und zwar vor 2 Wochen haben wir ja das Thema gehabt, Ibrahima Sissé, der mittlerweile in der Schweiz bei Aarau spielt. Und haben da ihm natürlich viel Glück gewünscht, aber Dirk, wir haben jetzt seine Schalke-Zeit jetzt nicht als allzu glorreich beschrieben und das hat dem Kollegen nicht gefallen. Der hat sich nämlich bei dir gemeldet und was genau gesagt?
Ja, also unterm Strich sagt er, also hat er sich das angehört oder er oder sein Berater und die haben sich relativ zeitnah bei mir gemeldet und fanden das natürlich gar nicht gut, dass wir so negativ gesprochen haben. Er sagt, ihr wisst überhaupt nicht, was das große Problem ist. Ihr sagt, die körperliche Verfassung, das war es aber nicht. Dann hat er geschrieben, ich bin seit 3 Jahren nicht mehr bei Schalke. Obwohl ich schon so lange weg bin, redet ihr so schlecht von mir. Also das wunderte mich ein bisschen, könnte aber auch ein Übersetzungsproblem sein. Ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Also er war seit 3 Jahren tatsächlich sportlich nicht mehr relevant. Ich habe dann relativ freundlich geantwortet, habe gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass er unseren Podcast hört und dass er darauf reagiert und habe auch gesagt, wenn er die Möglichkeit nehmen, hiermit nutzen möchte, um klarzustellen, was passiert ist in der langen Zeit, die er auf Schalke ist, unter den diversen Trainern, dann würde ich ihm da gerne die Chance für geben und dann auch klarzustellen, dass wir oder ich in diesem Fall und die vielen Trainer, Mitspieler und sportlichen Verantwortlichen, die ja alle bei diesem Urteil mitgewirkt haben, dass die alle falsch lagen. Dafür würde ich ihm gerne die Chance geben. Darauf hat er sich ja dann aber leider nicht mehr gemeldet. Also an dieser Stelle nochmal alles Gute. Er kann uns gerne eines Besseren belehren und zeigen, dass wir alle keine Ahnung haben. Da würde ich mich tatsächlich sogar freuen. Und es ist sehr schade, das betonen wir ja auch nochmal, dass so ein talentierter Spieler bei Schalke sein Talent nicht abgerufen hat.
Ne? Absolut, das ist ja.
Ich finde es aber auch immer schwierig, wenn man scheinbar gar keine Selbstreflexion hat. Aber wie gesagt.
Ja, also wir haben das aber auch vor 2 Wochen ja auch so kommuniziert, dass wir ihm natürlich jetzt alles Gute wünschen. Warum sollten wir dann auch irgendeinen Groll hegen oder so? Ja, es hat dann nicht funktioniert mit ihm und Schalke. Ich bin schon geneigt zu sagen, dass es in den seltensten Fällen immer nur der Spieler ist. Also da wird sicherlich Schalke auch Fehler gemacht haben. Aber wie du sagst, so viele Trainer haben ihn sich angeschaut, haben das Talent erkannt und haben dann trotzdem freiwillig drauf verzichtet. Also da passt dann was mit dieser Aussage dann nicht. Und aber auch hier nochmal, also Herr Cissé oder sein Berater, wenn ihr das hört und irgendwas klarstellen wollt, ihr seid jederzeit willkommen. Also absolut. Wir können euch jederzeit dazuschalten oder ihr könnt uns ein Statement nochmal geben. Aber das ist natürlich, das habt ihr ja mehr oder weniger schon gemacht, dadurch, dass ihr Dirk angeschrieben habt. Wie gesagt, wir sind offen für alles und auch natürlich für Kritik. Meldet euch einfach. Ja, aber auch mit Cissé hätte wahrscheinlich jetzt in Berlin, um mal ein bisschen auf Sportliche zu kommen, auch nicht groß anders ausgesehen. Nach vorne lief wenig bis nichts. Hinten lief's besser, aber auch jetzt nicht überragend. Trotzdem stand am Ende die Null. Schalke hat 0-0 bei Hertha geholt und tabellarisch sich definitiv mal nicht verschlechtert, weil die ganzen Verfolger dahinter auch nicht gepunktet haben. Und bevor wir noch auf Sportliche kommen, Keke Topp war auch im Stadion. Und da gab es natürlich jetzt sofort Gerüchte, ist das denn ein Kandidat? Wir hatten das Thema Keke ja schon ein paar Mal bei uns im Podcast. Dirk, hat sich irgendwas geändert? Ist das vielleicht ein Kandidat für Winter oder für kommenden Sommer?
Du saß mitten in den Fans, ne? Also genau wie Justin Hekeren, der ja jetzt heute nach Anderlecht gewechselt ist und ja, hat fröhlich gewunken, aber dementsprechend natürlich die Gerüchteküche auch ein bisschen angefeuert. Also klar, Schalke hat einen Blick auf ihn, wäre ja auch dumm, wenn sie es nicht hätten. Ein junger Spieler, der mit viel Power kommt, aber allein durch den Wechsel nach Bremen hat er natürlich seinen Marktwert gesteigert, auch wenn er da jetzt nicht viel gespielt hat. Interesse an so einem Spieler, ich meine, das ist ein deutscher, junger Stürmer, der Potenzial hat, ist natürlich da und Schalke ist damit auch gar nicht alleine und Schalke kann das einfach nicht bezahlen. Ne? Also selbst wenn du ihn jetzt leihst, da müsstest du ja irgendeine Verankerung drin haben im Sommer und da bist du dann ja im 3-4-5 Millionen Bereich bei einer Kaufoption. Schalke hat ihn für 2 verkauft. Das kann sich Schalke einfach nicht leisten. Also von daher, wir haben ja gesagt, ne, im Sommer haben sie es grob abgeklopft, deswegen haben sie ihn auf der Liste, aber der steht jetzt nicht weit oben, weil es finanziell auch nicht wirklich einfach umsetzbar ist.
Ja, also für die Leute, die sich das gefragt haben, so ist hier der Stand. Ja, dann zum Sportlichen. Dirk, du warst ja live im Stadion und du warst, ich drück's mal vorsichtig aus, not amused über die Leistung der Schalker.
Ja, du berufst dich auf eine Sprachnachricht, die ich dir nach dem Spiel geschickt habe. Ne, da war ich nämlich noch, da war ich wirklich frustriert. Also ich bin da einfach frustriert rausgegangen, weil ich mich auf ein geiles Spiel gefreut habe. Ich fand, die Vorbereitung war gut. Ich hatte das Gefühl auch, dass die Mannschaft echt heiß ist auf das Spiel, dass die sich nochmal gefunden hat. Ich fand, die Trainingseinheiten waren echt energievoll, die waren stark, die waren präsent. Auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mir nicht geärgert, aber vielleicht auch gewundert habe, dass man jetzt nicht irgendwie intensiv an einem Plan B gefeilt hat. Zumindest nicht bei den Trainingseinheiten, bei denen ich vor Ort war. Da ging es eigentlich immer nur darum, diese intensive, rassige Spielweise aus der Hinrunde nochmal mehr zu verfeinern, vielleicht zu festigen auch. Da war aber richtig Spannung auf dem Platz. Davon habe ich nichts gesehen in Berlin. Nichts, gar nichts. Ich fand, das war eine ganz schreckliche Vorstellung und einfach es nur abzuhaken und zu sagen, ja, in ein paar Wochen fragt keiner, wie wir diesen Punkt bekommen haben, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich fand es auch gut, dass Loris Karius das sehr deutlich gesagt hat, dass er gesagt hat, das kann nicht unser Anspruch sein. Weil klar ist die Hertha okay unterwegs gewesen, sie war gut unterwegs, aber die war nicht überragend. Das sieht man übrigens auch an den Torchancen, die sie sich erspielt haben. Loris Karius hatte einen super Tag. Aber auch da sage ich, 2 von den Dingern hält er mega. Die anderen erwarte ich auch, dass er sie hält. Na, er antizipiert das super, das Spiel. Aber trotzdem da kann ich auch erwarten von einem Torwart dieser Klasse, und die hat er, dass er diese Bälle alle hält. Und ich fand es schwierig, dass du einfach gemerkt hast, die Schalke haben im Aufbau so die Hose voll gehabt. Du hast ja den Ball gehabt und nach 3 Sekunden, du konntest ja noch nicht mal bis 13, war der Ball wieder weg. Gar keine Ruhe drin, überhaupt kein Selbstvertrauen ins eigene Spiel. Das war das erste Mal in dieser Saison oder eines der ganz wenigen Male, wo ich den Eindruck hatte, dass die Spieler nicht wussten, was sie machen sollen, wenn sie den Ball haben. Und das lasse ich nicht einfach stehen. Ja, großes Spiel und wir fangen jetzt gerade an und so. Also die Hertha, Seferovic hat Vitali Becker den Schneid abgekauft. Aber die ganze Mannschaft kann doch nicht einfach dir, so stark waren die nicht, dass die dir den Schneid abgekauft haben. Das fand ich echt erschreckend.
Also ich fand bei der Hertha, muss ich ganz ehrlich sagen, also dieser 16-jährige Eichhorn, den fand ich, also der war richtig brutal gut. Also der war für mich eigentlich der beste Spieler auf dem Platz. Und das war so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem. Die Berliner hatten relativ schnell ein Übergewicht im Mittelfeld und Schalke hat gemerkt, okay, wir kommen nicht so ins Pressing, wie wir es normalerweise kommen, und können auch von hinten heraus eigentlich auch überhaupt nicht ruhig aufbauen, weil Hertha selber relativ hoch gepresst hat. Und dann ist das passiert, was dann passiert ist. Man hat dann relativ schnell aufgehört, Fußball zu spielen, wenn man es überhaupt versucht hat. Aber nach wenigen Minuten hat man dann relativ schnell immer versucht, dann auch den Ball einfach vorne hinzudreschen, um zum einen natürlich die Gefahr wegzuhalten und zum anderen dort wieder zu pressen. Aber das hat halt alles nicht funktioniert. Deswegen sah das alles auch vom Fernseher aus sehr, sehr hölzern aus. Allerdings, was ich finde und wo ich eine Verbesserung gesehen habe, warum ich nicht ganz so sauer war wie du, ich finde, man hat eine deutliche Verbesserung, was die Einstellung und den Willen angeht und auch die Körpersprache im Vergleich zum Braunschweig-Spiel. Ich finde, da hat man schon was gesehen, was besser war. Und der Gegner war natürlich auch, also nochmal, die Hertha, wenn man ehrlich ist, klar, da haben jetzt gestern, am Samstag mit Rehse und Kovnatski zu Beginn auch zwei Hochkaräter gefehlt in der Aufstellung. Aber das ist qualitativ schon mit die beste Elf, die beste Mannschaft, also auch vom ganzen Kader her. Und dass man da dann vielleicht auch mal nicht ganz so gut aussieht, akzeptiere ich. Was mich ein bisschen gewundert hat, sind zwei Sachen. Zum einen, dass man diese Option mit Timo Becker und Ayhan überhaupt nicht überhaupt nicht bedacht hat, weil ich fand, dass Timo Becker eben genau einer war, also so gut der auch in den ersten Spielen war. Ich fand, der war in dem Spiel einer, der relativ schnell die Bälle nach vorne gedrischt hat. Und da fand ich Ayhan in den Wochen, in der Hinrunde eigentlich eher eine, der es auch mal versucht hat, spielerisch mal zu lösen, flach hinten rauszuspielen. Und die rechte Schiene, Mika Valentovic hat es in der ersten Halbzeit versucht, da hast du relativ schnell gemerkt, dass die Hertha alles über seine Seite spielt. Und Gantenbein kam dann zur Halbzeit, boah, das war schon sehr dünn. Und dass man da nicht dann gesagt hat, okay, komm, wir versuchen das jetzt mal mit dieser Ding. Es kann aber natürlich sein, dass sie jetzt gemerkt haben und dass jetzt vielleicht gegen Kaiserslautern oder auch in den kommenden Wochen mal geändert wird, eben mit Becker auf der rechten Schiene. Und dann hätte man sogar so da die Becker-Flügelzange und Mertcan Ayhan dann auf der Innenverteidigerposition. Ja, schwierig. Am Ende kein einziger Schuss aufs Tor. Du hast es auch, glaube ich, irgendwie danach auch gesagt, der Gersbeck von Hertha, der hätte zwischendrin mal eingehen können, Brötchen machen und wieder zurückkommen, wäre auch nichts passiert. Das ist natürlich schon bitter.
Das hätten die Schalker gar nicht gemerkt. Also du hast ja gemerkt, es war überhaupt gar kein... Also das sage ich auch schon die ganze Saison, ne? Wenn es spielerisch nicht läuft, und es lief ja spielerisch einfach gar nichts. Also der arme Armin Younes, die Idee war gut, aber das hat ja auch, ich weiß ja gar nicht, der erste Ballkontakt war, glaube ich, ein Freistoß in der 33. oder so. Dann diese Standards, ne, die Eckbälle, das ist ja nicht mit anzusehen. Vor den ersten Pfosten 2-3 Mal, da siehst du auch, also ich weiß nicht, ey, es gab, glaube ich, in dieser Saison, also da muss ich dann leider auch mal unsere Kommentatoren, da muss ich denen widersprechen. Also diese Standardsituationstore, ich glaube 9 in der Saison, da sind 4 Elfmeter mit dabei und es ist nur eine Ecke dabei gewesen, die genau so gekommen ist, wie ich mir das vorstelle, rein in den Strafraum, dann kommt von hinten einer an und auf den Appel und dann knallt das Ding ins Netz. Und das war beim Hinspiel gegen Hertha. Das war nämlich Anti Ajay auf Nikola Katic. So eine Ecke habe ich danach nicht einmal mehr gesehen. Und in so einem Spiel, also die Standardsituationen sind eine Katastrophe, die Flanken sind eine Katastrophe und dieses hohe Anspielen vorne einfach hier, Silla, verarbeite mal, das funktioniert nicht. Ne? Da brauchst du einen anderen Zielspieler für so ein Spiel. Ich fand es einfach viel zu wenig. Und jetzt, will nicht alles in Grund und Asche reden da irgendwie, aber ich war schon extrem enttäuscht. Also da, das ist ein bisschen schon das, was wir alle gesehen haben. Eihahn hättest du hinten nicht rausnehmen dürfen, Becker nach rechts. Da ist er einfach besser aufgehoben und ich hoffe einfach, dass das jetzt in den nächsten Spielen auch so passiert. Weil ich fand auch, als Eihahn reinkam, der gibt dem nochmal eine ganz andere Tiefe. Gantenbein fand ich übrigens eine Frechheit, was der gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Der ist ja in der ersten Situation, da war etwas im Mittelfeld, da ist er einfach stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, was er da gedacht hat. Ich war kurz überlegt, ob der eingefroren ist. Und dann hat er geguckt, ach, jetzt haben die aber mir Ball vorbeigespielt. Was mache ich hier eigentlich? Ach so, ich sollte ja Fußball spielen. Also gute Besserung, ich weiß nicht genau, was für eine Verletzung er hat, wird eine Muskelverletzung sein, denke ich mal, wird mehrere Wochen ausfallen. In der Form, in der er da gegen Hertha aufgetreten ist, ist es keine Schwächung.
Ja, ich würde bei den Ecken ein bisschen widersprechen. Es gab auch noch übrigens eine Ecke, ein Standardtor nach Ecke, wo wir genau das gemacht haben, wo Schalke genau das gemacht hat, was du angesprochen hast. Der Ball kommt auf den ersten Pfosten, wird verlängert und dann ist Sissé am zweiten Pfosten und trifft. Ich weiß jetzt nicht, wo das war. Vielleicht in Hannover, vielleicht irgendwo anders in Bielefeld. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Plan auf den ersten Pfosten. Und es gab in der zweiten Halbzeit
aber,
auch.
Das sind so Kuddelmuddel-Dinger, die kannst du zwischendurch mal einstreuen. Du musst, also finde ich, wenn du 8 Ecken hast, müssen mal 6 so kommen, dass am Elfer die langen Latten, du hast einen Katic, du hast einen Becker, du hast einen Karaman, das sind alles Kopfballspieler. Du musst denen so, dass die den genau vorne auf den Appel kriegen und der Torwart guckt nur noch und das Ding schlägt hinten ein. Und solche Ecken siehst du bei Schalke einfach gar nicht. Du kannst natürlich dann diese Varianten, dass du mal was probierst, wenn die da hintereinander alle stehen, das funktioniert ja meistens nicht. Ne? Da können sie 3, 5, 8, was der Hogi dann da rein ruft. Aber da muss man echt sagen, das ist eine Riesenschwäche. Vor allem, wenn du spielerisch nichts auf die Kette kriegst, dann müssen die Standards sitzen. Und da sind sie einfach in meinen Augen nicht stark genug für.
Ja, und zumal man mit der Standards auch extrem viel machen kann, also natürlich auf anderem Niveau, aber schau dir den FC Arsenal an, also die schießen ja 50% gefühlt ihrer Tore nach Standards und die haben natürlich auch die Spieler, aber das ist genau dein Punkt, die Spieler hat ja Schalke an sich auch, ja, ein Katic gewinnt defensiv jeden Kopfball, der könnte vorne natürlich auch ein paar gewinnen, wenn halt der Ball auf seinen Schädel kommt. Ja, bin ich bei dir, dass die Ecken müssen besser kommen, ich finde trotzdem in der zweiten Halbzeit gab es so 2 Ecken, die so sehr gefährlich in den 5-Meter-Raum kamen, da war irgendwie so ein bisschen Verwirrung. Und wenn da vielleicht ein Schalker Bein richtig steht, macht Schalke vielleicht sogar noch den Mega-Lucky-Punch. Sind wir aber ehrlich, das wäre auch unverdient gewesen. Auch da gilt natürlich, fragt dann heute kein Mensch mehr danach. Dennoch insgesamt finde ich jetzt einen Punkt, den kann man mal mitnehmen. Und ich denke, man hat auch gesehen, was noch zu verbessern ist. Wo ich mich aber immer ein bisschen schwer tue, ist dann zu sagen, ja, der Karius hat viel gehalten, deswegen war es dann ausschließlich Glück. Torwart gehört halt auch dazu. Es ist ja 11 gegen 11, nicht 10 gegen 10 plus 2 Stangen. Ach,
so
da im
gut
Tor.
Waren die Chancen halt auch nicht, ne? Das waren ordentliche Gelegenheiten, würde ich jetzt mal sagen. Oder Chancen. Es war aber keine hundertprozentige. In der ersten Halbzeit hat Schalke Schwein, dass dieser echt schöne Ball da über die Latte geht, den er aus dieser Drehschuss. Und dann laufen sie zweimal auf Karius zu. Das macht, da ist der wirklich ja richtig gut. Ich finde ihn bei hohen Bällen nicht ganz so gut, aber bei diesen 1-zu-1-Situationen, da gewinnt er ja fast immer, ne? Weil er das einfach, das macht er wirklich richtig gut. Aber ansonsten, er hat das gut antizipiert, aber das war jetzt auch nicht so, dass die Hertha dreimal vor die Latte und zweimal von Pfosten geknallt hat und der Karius da dreimal Weltklasse-Paraden auspacken mussten. Ich fand, bis zum 16er hat die Hertha das echt nicht schlecht gemacht, hat Schalke auch wirklich vor Probleme gestellt, vor allem über die rechte Abwehrseite. Aber es war jetzt nicht so, dass die Hertha jetzt hinterher einen Chancenwucher hatte, wo man sagt, so wie konnte Schalke das nur nicht verlieren?
Ja, das sehe ich genauso, zumal auch der Expected Goals Wert von der Hertha auch nur bei 1,5 war, also nicht jetzt irgendwie bei 4. Trotzdem, ich finde, Karius hat zweimal richtig gut gehalten, ich glaube beides Mal gegen Schuler, der sich übrigens nachträglich in der Zeitung nochmal beschwert hat, dass er nicht verstehen kann, wie Schalke da oben steht. Ja, mein Lieber, dann mach halt die Bude, dann bist du näher dran an Schalke. Also das fand ich auch natürlich relativ schlecht.
Ja, Emotionen dabei, ne?
trotzdem, ich finde, man muss dann auch die Leistung, und es waren ja auch richtig gute Spiele bei den Schalkern dabei. Also die Hinrunde so jetzt abzutun, ich habe keine Ahnung, wie die, nach dem schlechtesten Spiel der Saison vielleicht. Nichtsdestotrotz, ich finde, Karius hat zweimal richtig gut gehalten gegen ihn. Einmal, wie du sagst, da hält er mit der rechten Hand. Einmal bleibt er sehr, sehr lang stehen, da will er lupfen. Und dann kriegt er an die Brust, das war schon richtig gut. Nichtsdestotrotz, ja, sicher alle einig, glücklicher Punkt, hat ja auch Muslic gesagt. Wenn man daraus jetzt die richtigen Schlüsse zieht, man darf auch übrigens nicht vergessen, Schalke hat jetzt von 18 Spielen schon 10 auswärts gehabt. Also das ist schon auch nochmal, ich glaube, Schalke ist ja zu Hause auch nochmal besser. Abgesehen von dem Kiel-Spiel, alles gewonnen. Da tritt auch Schalke auch anders auf. Und ich finde, und dafür, da kommen wir jetzt auch zu, das geht gar nicht, was Schalke natürlich auch nicht in die Karten gespielt hat, natürlich der Hertha auch nicht, war natürlich die Stimmung. Dadurch, dass Hertha den Support eingestellt hat und sich Schalke, die aktive Fanszene, dann solidarisiert hat. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also niemand hier, Dirk nicht, ich nicht, niemand, will hier Polizeigewalt gutheißen oder so. Gott behüt, natürlich nicht. Und wenn die Polizei sich da falsch verhalten hat, dann muss man das auch ansprechen und dann muss man da auch eine Lösung finden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, dass die Polizei da ohne jegliche Provokation reingegangen ist. Aber lassen wir das Ganze mal außen vor. Selbst wenn das so war, dass die Polizei zu 100% falsch war und die Fans zu 100% im Recht war, dann verstehe ich nicht, was dieser Protest bringen soll. Also die oberste Aufgabe der Fans, sagen die auch mal selbst, ist ja der Support der Mannschaft oder des Vereins. Und in so einem wichtigen Spiel schadest du der Mannschaft ja, also beide Fanlager, weil die mit so einer Atmosphäre ja auch, das ist ja auch eine komische Atmosphäre, das ist ja für die auch nicht gut. Und ich tue mich da immer schwer, dann zu sagen, ja, und dann solidarisiert euch. Macht halt irgendwie, man muss vielleicht einen Kompromiss finden, man muss darauf aufmerksam machen. Kann man dann nicht irgendwie sagen, ey, wir verzichten 10 Minuten, 15 Minuten auf Support und geben danach Vollgas und geben das aber danach an den Verein nochmal weiter und dass man da dann trotzdem in den Dialog tritt. Ich finde, diese Atmosphäre war einfach dann des Spiels nicht würdig. Wie gesagt, ich will da niemandem was Böses, aber auch die Spieler konnten noch weniger dafür. Die mussten dann drunter leiden. Und Schalke ist mit wie viel? 20.000, 25.000 Mann gekommen. Und die ganzen Fans, die da mitgekommen sind, die haben dann einfach keinen Support mehr liefern dürfen. Das geht für mich gar nicht. Und hinzu kommt noch, und dann Dirk, kannst du gerne auch noch was dazu sagen, ist dann der Punkt auch, dass diese Einlasskontrollen, da haben wir ja auch einige Anfragen bekommen, ob die denn immer so ist. Wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mal auch einen Kumpel gefragt, der öfter mal da im Stadion ist. Diese Einlasskontrollen oder generell bei der Hertha müssen ja eine Katastrophe sein, weil die so ganz enge Drehkreuze haben und wohl auch Kartenleser haben, die nicht so gut die Eintrittskarten lesen können. Und dass immer, wenn dann das Stadion richtig voll ist, was es jetzt am Samstag war mit 71.000 irgendwas, immer zu Verzögerungen kommt. Also eine Freundin von mir war auch im Stadion, die haben 90 Minuten angestanden, haben 30 Minuten des Spiels verpasst. Das geht auch gar nicht. Also da muss man auch irgendwie eine Lösung finden, um das besser zu organisieren. Das sind, wie gesagt, jetzt ein bisschen zwei Themen in einem, aber das fand ich schon sehr, sehr schade, dass man da das nicht irgendwie besser gelöst hat. Dirk.
Also bei einem 70.000-Mann-Stadion, dass das nicht super schnell geht, ist klar. Und dass meistens bei den Auswärtsfans ja was passiert, was irgendwie ein bisschen raucht oder brennt, ist auch klar. Und dass das dann immer Ärger gibt für den Sicherheitsdienst, wenn die sagen, ey, warum sind die da reingekommen? Da müssen wir wieder Strafe zahlen. Dass die dann ein bisschen intensiver kontrollieren, gehört auch mit dazu. Trotzdem muss es natürlich so sein, dass ein Verein, der ein 70.000-Mann-Stadion hat, das hinkriegt, dass die Leute nicht 2 Stunden anstehen. Das geht natürlich gar nicht. Aber das ist, glaube ich, das Problem mittlerweile bei vielen Stadien. Ich bin mir gar nicht sicher, ob auf Schalke die Gästefans viel schneller reinkommen. Bei der anderen Sache, also ich finde es immer sehr schwierig, ich finde es auch immer sehr interessant, bei allen Auseinandersetzungen schieben sowohl Polizei als auch Ultras ja die komplette Schuld von sich und immer komplett zum anderen. Das ist in der Regel nie richtig. In der Regel liegt die Wahrheit immer in der Mitte. Es ist völlig jenseits meines Hirns, irgendjemandem anders mit irgendwas auf den Kopf zu hauen oder jemanden versuchen zu treffen. Das geht sowohl in die eine Richtung, dass irgendwelche Fans irgendwelche Stöcker abbrechen, Fahnenstangen nehmen, um auf Polizisten einzuprügeln oder volle Glasflaschen in Polizistenpulks reinwerfen. Das ist nämlich auch am Wochenende passiert. Genauso wird es aber mit Sicherheit, also da gibt es genug Ultras, die das total geil finden, ne? Sich dann auch zu prügeln und vor allem auch gegen die Polizei, egal wer da steht, ne? Also es gibt's aber auch auf der anderen Seite. Also ich glaube, es gibt auch eine Menge Polizisten, die sich in ihrer Schutzkleidung auch richtig geil fühlen und dann auch das gerne mal ein bisschen ausführen wollen. Wenn man sich die Videos vom Wochenende anschaut, das sind natürlich jetzt alles Videos, die Fans gedreht haben. Da sieht man schon, dass die Polizei in meinen Augen, das habe ich ja auch vor der Innenministerkonferenz gesagt, deutlich überpräsent und deutlich, also da fühlst du dich unwohl, wenn die Polizei so auftritt, ne? Alle in Schwarz, völligst in Sturmklamotten und in der Menge. Warum eine solche Präsenz vor der Heimkurve, wo in der Regel, glaube ich, ich weiß nicht, guck dir die letzten Jahre an, hat es irgendwann mal Probleme in der Heimkurve gegeben, weiß ich gar nicht, ob das nötig ist. Es gibt auch ein Video, wo vier Beamte auf einem Fan am Boden liegen, knien und dann der eine noch von der Seite reinhaut. Ne? Ob das so sein muss, also das kann ich mir, also sorry, da habe ich überhaupt keine Worte für. Es wird aber auch mit Sicherheit Videos der Polizei geben, die nicht in sozialen Netzwerken sind, wo man sieht, wie irgendwelche Fans irgendwas machen, wo ich denke so, Alter, brennt euch der Helm. Also von daher finde ich das verdammt schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube aber, und das geht jetzt tatsächlich dann gegen den Polizeieinsatz, vor der Heimkurve, Es kommen 70.000 Fans. Ich weiß, da sind Väter mit Kindern auch und Jugendlichen dabei. Weiß ich nicht, wenn die Situation an so einem Abend, es ist ein Abendspiel, und ich dann im Polizeibericht lese, Beamte sollen beleidigt worden sein, woraufhin das Ganze ja dann eskaliert ist. Und aus einer vermutlichen Beleidigung eine Eskalation entstanden ist, bei der über 50 Menschen verletzt wurden. Dann weiß ich nicht, ob dieser Polizeieinsatz so gerechtfertigt ist oder ob es deeskalierend und der Situation angepasst wäre, die Ohren auf Durchzug zu schalten und vielleicht nicht im Durchgang mit, keine Ahnung, wie viel 100 voll aufgewaffneten Beamten zu stehen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich war nicht vor Ort, aber das kommt dazu. Und dass die Ultras in ihrem Biotop, in dem die da sind, die stehen für gewisse Werte, für bestimmte Dinge, dass die dann sagen, das können wir nicht damit vereinbaren und wir ziehen uns hier zurück und dass sich die anderen Ultras damit solidarisieren. Das ist vollkommen okay, das gehört für die dazu und die leben das so und dann finde ich das okay. Was gar nicht geht, ist, dass dann andere Fans sagen, ja, aber da haben die uns jetzt aber das Spiel versaut. Ja, liebe Leute, es steht jedem frei, zu singen und zu klatschen. Es ist leider in den letzten Jahren so gelernt worden, dass man immer den Ultras nachsingt. Es ist ja nicht so, dass die Ultras immer vorgeben, was gesungen werden muss. Wenn ich das so mitbekomme, wenn es mal das Stadion schafft, von sich aus einen Gesang loszudrücken, dann singen die Ultras auch mit. Dann zeigen die, ey, hier, da machen wir jetzt alle mit. Aber es ist ja so leider gelernt worden, ja, wenn die Stimmung machen und wenn die nicht da sind, ja, dann wissen wir auch nicht, was wir machen. Also in England funktioniert es auch ohne Ultras. Also das ist jetzt überhaupt nicht, wie gesagt, ne, also da jetzt dann zu sagen, aber die haben uns jetzt alle die Stimmung versaut. Ja, also es steht jedem frei zu singen, ne? Und dass die Ultras sich solidarisieren, das ist ja vollkommen normal, das ist ja richtig. Also das mein Senf ja. Dazu.
Ja, also nochmal, ich will das auch nicht gut heißen. Also die Videos, die ich da gesehen habe, die sind ja auch, und wie du sagst, also eine verbale Provokation muss ja nicht immer gleich in Schlägerei ausarten. Und wenn die ersten Schläge von der Polizei aus gingen, dann, sorry, da geht das auch gar nicht. Also da muss man auch mal ein bisschen drüber stehen und auch wissen, ey, da sind Emotionen dabei, ist ein wichtiges Spiel, die sind alle heiß, haben vielleicht noch ein bisschen was getrunken. Ja. Da höre ich halt auch mal
aber weg. Genau. Ja. Aber es ist ein schwebendes Verfahren, wir waren nicht dabei, deswegen würde ich jetzt sagen, unsere beiden Statements stehen da jetzt ganz gut und genau. Ja, jeder, der dabei war, wird jetzt seine Aussagen machen.
Ja, also bitte, da soll sich auch keiner persönlich angegriffen fühlen. Wir tun das nicht gutheißen, ja, und das ist auch jetzt nur unsere Meinung, nicht die Sky-Meinung. Nicht, das heißt, oh, Sky ist gegen... Nee, wir sind gegen gar nichts. Wir finden es einfach nur schade, dass die Stimmung oder die Atmosphäre dann nicht dem Spiel angemessen war. Und natürlich hat Dirk auch recht. Nur weil die aktive Fanszene nicht mitmacht, gibt es ja immer noch... Also, sind ja nicht Schalke-Fans, waren ja nicht 25.000 aus der aktiven Fanszene, sondern ein paar Tausend vielleicht oder ein paar Hundert, weiß ich ich jetzt auch nicht, wie viele das waren. Und der Rest waren ja normale, in Anführungszeichen. Die hätten ja auch sehen können. Stimmt. Alles Ding. Ich fand es einfach schade. Und das Ganze in der Kombination, dass man so lange anstehen musste, hat mir dann für die Leute auch leid getan. Deswegen, das ist heute, das geht gar nicht. Und damit würde ich dann auch sagen, belassen wir es und kommen dann zu dem Thema, das alle nämlich wahrscheinlich am meisten interessiert. Dirk, du hast nämlich eine richtige Bombshell rausgehaut, um kurz vor Übertragungsende. Niemand hatte es, also das war tatsächlich, wird ja immer hier geschrieben, alles ist exklusiv, aber das war tatsächlich exklusiv, weil das hat es tatsächlich nur du, Dirk. Edin Dzeko und der FC Schalke. Wie ist da der aktuelle Stand und wie stehen die Chancen?
Also Edin Dzeko könnte sich durchaus vorstellen, auf Schalke zu spielen. Also es gab auch mehrere Treffen, das hat sich jetzt schon über mehrere Wochen hingezogen. Natürlich federführend initiiert von Miron Muslic und Nikola Katic, die den Bosnier halt natürlich kennen und ihn auch versuchen, damit zu überzeugen. Das große Problem ist das Geld. Ne? Also Florenz würde Edin Dzeko, da spielt er derzeit, gehen lassen gerne, weil er bei denen auf der Payroll hängt, verdient da ein sehr, sehr gutes Gehalt im Millionenbereich. Ich glaube, weit über 2 Millionen sind es da im Jahr, die der 39-Jährige, im März wird er 40, da noch kassiert, spielt da aber eher selten bis gar nicht, hatte glaube ich das 11-mal reingekommen in dieser Saison, keinmal von Beginn glaube ich. Das Problem ist einfach, dass der FC Paris, ein Erstligist, da ordentlich mitmischt und die bieten ihm halt einen sogar noch besseres Gehalt an. Bei Schalke wird er ja noch nicht mal über den 7-stelligen Bereich rüberkommen. Also man könnte ihn bekommen, aber er wird halt nichts mehr verdienen. Das große Problem ist natürlich daran, dass nicht nur der Spieler an Verträgen verdient, sondern vor allem auch der Berater an Wechseln und vor allem auch an besseren Verträgen verdient. Und auf Schalke wird er wahrscheinlich komplett leer ausgehen. Also der wird den Teufel tun und Schalke seinem Schützling da einsingen. Bin mal gespannt. Also ich rechne tatsächlich in dieser Woche mit einer Entscheidung von Edin Dzeko, ob die dann pro Schalke oder eher pro Kohle, also Geld ist. Das sei mal dahingestellt. Ich glaube, die Chancen von Schalke sind jetzt nicht so mega gut. Aber wäre ein schöner Name.
wäre ein schöner Name und ich glaube auch eine gute Qualität. Also du hast es zwar angesprochen, dieses Jahr in der Serie A 11 Spiele, kein Tor, allerdings in der Conference League in 5 Spielen immer ein Tor gemacht und in der Conference League Quali in 2 Spielen auch nochmal ein Tor. Also er weiß schon noch immer, wo das Tor steht. Und letztes Jahr in der Super League in 35 Spielen immerhin noch 14 Tore, 4 Vorlagen. Die Saisons davor auch immer, auch in der Europa League, immer noch einigermaßen gut geknipst. Die Saison davor war es in der Super League in 36 Spielen sogar 21 Tore und 6 Vorlagen. Also der mag alt sein, aber der hat natürlich immer noch, der weiß immer noch, wo das Tor steht. Man hat den ja natürlich, man kennt ihn aus Wolfsburg, von Man City, von Inter, von der Roma, also von überall. Der ist natürlich ein Spieler mit einem unfassbar guten Abschluss. Und da gab es natürlich viele Fragen auch, wie wird denn der passen? Und ich denke mir, also erstens vertraue ich da Baumann und Muslic. Wenn die sagen, vor allem Muslic, wenn er sagt, ey, ich habe eine Idee mit dem, dann alle anderen Neuzugänge haben auch funktioniert, wo sie eine Idee hatten. Zweitens, der kriegt ja keine Bälle. Das mag sein, aber ich finde, um Schalke zu helfen, muss er gar nicht auch mal so viele Bälle bekommen. Er muss Bälle bekommen, um Tore zu schießen. Aber allein seine Präsenz, also die Innenverteidiger der Gegner, die würden ja natürlich den Teufel tun und Edin Dzeko freistehen lassen. Eher würden die den doppeln. Das heißt, das würde viel mehr Raum für die anderen Stürmer geben. Er ist ein Spieler für unser System, für das System des FC Schalke, wenn man mal mit langen Bällen operiert, der mal Bälle festmachen kann, der die auch mal so lang halten kann, bis Leute nachrücken, kann dann gut ablegen, weil er technisch auch viel drauf hat. Und er hat immer noch einen guten Abschluss. Also er kann auch aus Situationen vielleicht Tore schießen, wo man jetzt nicht zwingend erwartet, dass er Tore schießt. Ich persönlich fände es, also bei Twitter gab es schon die Diskussion, ob es vergleichbar ist mit Raúl. Natürlich vom Namen her nicht, aber wenn man mal sich überlegt, dass ein Raúl damals natürlich zu Schalker Champions League Zeiten kam und er jetzt Edin Dzeko zu Zeiten von Zweitliga Zeiten kommen würde, also das wäre schon ein richtiges Statement, glaube ich, auch für die ganze Mannschaft, dass die sehen würden, okay, Schalke macht ernst, die wollen hoch. Und auch für die zweite Bundesliga wäre das gut, da werden jetzt 17 Clubs sagen, ja, was wollen wir denn Edin Dzeko haben? Aber ich glaube, für die Aufmerksamkeit, auch Medienpräsenz und so weiter, wäre das natürlich schon mal ein richtig, richtig geiles Statement. Du sagst, die Chancen stehen eher gering. Ich hoffe trotzdem drauf. Aber mal schauen. Findest du denn, dass es ein Fit wäre oder sagst du eher schwierig, auch in dem Alter?
Ja, du hast jetzt alles gesagt eigentlich.
Okay, dann schauen wir mal. Du gehst jetzt davon aus, diese Woche.
Also du kannst jetzt nicht nur Dzeko holen, ne? Also du brauchst natürlich dann auch einen, der den füttert nochmal mehr. Also ich glaube auch alles, was du gesagt hast, aber ich denke schon, dass Schalke weiß, dass ein Edin Dzeko alleine jetzt dieses Offensivspiel nicht mehr befeuert.
Also ich stimme zu, der hätte jetzt bei der Hertha hätte er nicht viel gebracht. Da wär eher dünn gewesen dann. Aber muss man mal schauen.
Hätte mit dem Gersbeck eine Runde Karten spielen können oder so. Das wäre ja auch nicht schlecht gewesen.
Also du sagst, diese Woche wird das ernst. Also Tendenz sagst du eher negativ. Aber du wartest definitiv kein Kaugummi-Transfer. Also du denkst, Schalke wird versuchen und wenn es nicht klappt, werden sie auf Plan B, Plan C, Plan D übergehen.
Ja, genau.
So stellst du
dir das macht ja nur Sinn. Ne? Du musst ja jetzt schauen. Ne? Ljubicic ist eigentlich finanziell nicht darstellbar. Bei Dzeko muss man jetzt mal abwarten, aber sie werden ja noch zwei weitere auf der Liste haben, die sie jetzt angehen und natürlich dann auch im Mittelfeld nochmal schauen. Ich glaube, dass das jetzt da müssen dann jetzt auch die Matches sein. Ne? Also bei Ljubicic ist dann vielleicht die Frage, ob du wirklich da noch einen fürs Mittelfeld brauchst oder ob Ljubicic nicht sogar. Also ich glaube, dass das davon abhängig ist, wen du vorne bekommst, ob du und wie du dann weitere Transfers machst. Also das ist jetzt ganz interessant, von daher brauchst du jetzt ja eine Entscheidung.
Ja, wir können auch schnell auf Ljubicic und auf einen anderen Kandidaten noch eingehen. Also Ljubicic bei Union, wer das Spiel gegen Augsburg, glaube ich, gesehen hat am Wochenende, ist er reingekommen, hat ein Tor gemacht. Die Woche davor gegen Mainz
Tor auch gemacht. Eingewechselt
worden, auch Tor gemacht.
Ist abgeschossen worden.
Ja, aber muss man auch erstmal richtig stehen. Zwei Spiele dieses Jahr für die Unioner, nicht dieses Jahr, diese ganze Saison, beide aber jetzt, wie gesagt, und zwei Tore in 20 Minuten Einsatzzeit, zwei Tore, alle 10 Minuten trifft er. Das ist eine Quote, da kann Harry Kane sogar nur von träumen. Kurz zu Ljubicic, also 1,63 groß, 23 Jahre jung, wird am Ende Februar, am 28. wieder 24, spielt seit rund einem Jahr, kam am Deadline Day letztes Jahr vom LASK zu Union, hat aber durchaus Geld gekostet, 4,5 Millionen Euro Ablöse und ist aus der Jugend von Hajduk Split. Scouting-Berichte über ihn lesen sich, also galt immer als großes Talent oder relativ großes Talent in seiner Heimat und lesen sich eigentlich schon gut. Könnte auch das sein, was Schalke ein bisschen braucht. Kann Bälle festmachen, technisch gut, guter Abschluss, gutes Gespür fürs Spiel, kann sich fallen lassen, kann aber auch in der vordersten Front spielen. Problem ist, die zwei Tore haben Schalke natürlich nicht geholfen. Angedacht wäre ja hier nur eine Laie. Und hier nochmal, um das klarzustellen, also die Leihgebühr wäre, glaube ich, nicht das Problem, Dirk. Das Problem wäre dann eher die mögliche Kaufoption im Sommer plus das Gehalt, weil er natürlich viel Geld verdient in Berlin, richtig?
Ja, Union hat ja viel für ihn bezahlt und die werden natürlich jetzt auch, also für Union macht es ja deutlich mehr Sinn, einen Abnehmer zu nehmen, der einen großen Teil, wenn nicht sogar das komplette Gehalt übernimmt und das könnte Schalke ja nicht. Das heißt, Union müsste bei einem Schalke-Deal draufzahlen plus... Sie wüssten nicht, ob Schalke den im Sommer kaufen kann. Also so viel Geld hat Schalke nicht, um gleiche Thema wie bei Keke Top, wenn die Kaufoption im Sommer zu hoch ist, dann macht es keinen Sinn. Ne? Von daher, also auch wenn diese Tore ja jetzt nicht, wer weiß wie rausgespielt waren, aber sie stehen halt als Quote da und das eine Quote macht hinterher auch den Preis, ne? Und das Interesse. Ne, und wenn jetzt irgendeiner mitbekommt, ey, zwei Spiele, zwei Tore und der spielt da nicht, der ist jung, dann gehen wir da nochmal rein. Also von daher, ja, Schalke mit Sicherheit nicht die besten Chancen.
Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Kandidaten, der allerdings ein völlig anderes Profil mitbringt, Capita, ein Angolaner, 1,72 Meter groß oder klein, also eher so ein wendiger Spieler. Linksfuß, kommt über beide Flügel, ist extrem schnell, ist übrigens gerade erst 24 geworden am 10. Januar, also vom Alter her Ljubicic, Capita fast das Gleiche. Spielt seit 24 bei Radomiak Radom in Polen. Und hat dort auch einen Geschwindigkeitsrekord in der polnischen Liga aufgestellt mit etwas über 36 km/h. Also das würde schon zur Idee von Mustic passen. Man muss dazu sagen, er kam 2020 oder 2021 dann nach Europa, hat dann unterklassig in Portugal und Frankreich gespielt, dann in der ersten belgischen Liga in Mouscron beim Partnerverein von Lille und in Amadora, dann ein Jahr noch in Israel. Wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht. Was wir hören ist, gute Tiefenläufe, gutes Raumgefühl, guter erster Kontakt, okay im Dribbling, Katastrophe im Abschluss. Da habe ich mir gedacht, das klingt so ein bisschen wie, als ob das ein Spieler ist, den Schalke schon im Kader hat. Was interessant ist an dieser Personalie ist, dass Radomjak, ich denke, jeder weiß, wen ich meine, und dass Radomjak schon einen Nachfolger verpflichtet hat, nämlich den Portugiesen Luquinhas von Santa Clara aus Portugal. Ja, Dirk, da ist es so, er steht auf der Liste. Was kann man sonst noch sagen zu ihm?
Ja, Capita ist einer, den sich Schalke angeschaut hat. Ich glaube, dass er nicht uninteressant ist. Ich glaube, dass der abgebende Verein das auch ganz schön fand, das öffentlich zu machen oder zumindest die Gerüchte zu befeuern, weil das den Preis des Spielers auch natürlich ein bisschen nach oben gedrückt hat. Aber 2 Millionen Euro ist ein Preis, der dieser Spieler niemals wert ist, den dieser Spieler niemals wert ist und den wird auch Schalke niemals bezahlen. Also die haben ja noch auf der Liste, schauen uns an, aber zu den Konditionen holen die den nicht.
Ja, und nochmal auch zu erklären, also letzte Saison 17 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage, dieses Jahr 16 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage. Und nur nochmal zu erklären, also warum, wie kann das sein, dass Schalke mit Edin Dzeko spricht und mit Capita, die sind ja grundverschieden. Ich denke prinzipiell, Schalke wirft halt das Netz relativ weit aus und versucht dann halt die beste Lösung zu finden und sich dahingehend dann eben anzupassen. Man hat ja auch relativ viele polyvalente Spieler auch im Kader, die dann ja vielleicht eine andere Position spielen könnten und könnte dann das System anpassen. Dirk, wenn du wählen könntest, würdest du eher einen schnellen Flügelstürmer holen oder eher einen Stürmer, der unabhängig jetzt mal von Namen, der was festmachen kann vorne?
Ja, also mir wäre alles, was über die Außen kommt und vor allem eine ordentliche Flanke bringen kann, wäre mir lieber. Also ich habe immer wieder die ganze Zeit dieses Spiel in Münster immer im Hinterkopf, wo nicht eine Flanke von außen gesessen hat. Also einer, der ein bisschen Alarm macht und den Ball mal so reinbringen kann, dass er drin verwertet wird, das wäre mir gerade irgendwie deutlich rechter.
Vielleicht kommen wir noch zwei. Wir wissen es nicht, wie du vorher schon mal angerissen hast, wenn Dzeko kommt, vielleicht kommt ja noch auch einer, der ihn füttern kann. Schauen wir mal. Wo Schalke schon deutlich weiter ist, Dirk, hatte Sky auch vermeldet am Wochenende, glaube ich, am Wochenende oder Ende letzter Woche. Es wird einen Tausch auf der Torhüterposition geben, der Stand heute, also der heute über die Bühne gehen wird. Also wenn ihr das hört, ist das möglicherweise schon offiziell. Dirk, erzähl mal alles.
Genau, also Justin Hickeren wechselt zur RSC Anderlecht. Schalke wollte gerne mit ihm im vergangenen Jahr verlängern, weil das natürlich für Schalke ein guter Deal ist. Ne? Der hat nicht wirklich sehr viel verdient auf Schalke, ist ein solider junger Typ, der sich vor allem auch mit dem Verein identifiziert, der keinen Ärger macht. Das hatte aber die Hickeren-Seite da schon ein bisschen abgelehnt, weil es immer mehr Interesse an ihm gab. Letzten Sommer ja schon aus Österreich. Ende des letzten Jahres ist dann bekannt geworden, dass Anderlecht möchte. Ich glaube, da ist er eher auf Strecke als Nummer 1 gesehen, aber er hat natürlich durch seine Leihe, die er vor, ich glaube, einem Jahr hatte in die zweite belgische Liga, da hat er stark gespielt, da hat er aufmerksam auf sich gemacht und vor allem auch in Belgien ein gutes Bild hinterlassen. Und Schalke kassiert für den jetzt noch eine Ablösesumme, also sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen und sie kriegen fix eine geringe sechsstellige Summe nach unseren Informationen mit Bonuszahlung kann das bis auf 500.000 hochgehen. Das finde ich für Hickeren echt einen guten Deal. Er unterschreibt da einen 3,5-Jahres-Vertrag, für ihn auch super. Dass man jetzt Kevin Müller verpflichtet, finde ich absolut Mega-Transfer von Heidenheim. Der hat sich da komplett verbrannt. Das ist ein erfahrener Junge, der das Torwart-Team echt qualitativ verstärkt. Es ist ja ohne Frage, dass Loris Karius unangefochten die Nummer 1 ist. Aber Kevin Müller kann da einfach noch mehr Tiefe reinbringen in dieses Torwartteam, was ja insgesamt recht jung ist mit Portlech und Siebeking hinten dran. Und er gibt dir auch eine Sicherheit. Sollte was mit Karius passieren, wir haben im letzten Jahr gesehen, wie schnell das gehen kann. Hast du einen möglichen Aufstiegstorwart drin, der die Erfahrung hat, der die Klasse hat. Und im Sommer, keiner weiß, was mit Loris Karius über den Sommer hinaus passiert, sollte Schalke vielleicht den Aufstieg nicht schaffen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Karius bleibt, hättest du einen potenziellen Nachfolger, der ähnlich präsent ist als Typ. Also ich glaube, es ist ein Win-Win-Win für alle. Heidenheim ist froh, dass sie ihn los sind. Der muss natürlich auf eine Menge Gehalt verzichten, aber er identifiziert sich nach unseren Informationen voll mit Schalke 04, weiß auch voll seine Rolle hinter Karius und weiß auch voll, was im Sommer ist. Schalke hat keine Kaufoption nach unseren Infos, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man im Sommer sich dann nochmal da zusammensetzt.
Ja, wer klingt auch nach einer guten Lösung, vor allem auch ohne Risiko, wie du sagst. Also finanziell kein Risiko und auch sportlich. Man weiß, was Müller kann, hat er in der Bundesliga bewiesen, aber auch in der zweiten Bundesliga bewiesen. Und so jemand natürlich hinten dran zu haben, das ist natürlich schon ein richtiges Faustpfand, weil, wie du sagst, Loris hatte halt in der Vergangenheit immer mal wieder Wehwehchen. Und sollte da halt was kommen, den dann hinten dran zu haben. Ich finde trotzdem auch bei Hegeren, der hat seine Sache, also der stand natürlich jetzt da letztes Jahr im Schalker Tor hinter der Abwehr, der ja den Namen nicht verdient. Hat natürlich selber auch Fehler gemacht, braucht man nicht drum rumreden. Ich war trotzdem in dieser Saison beeindruckend, wie der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Aber für ihn, der hat ja sicherlich auch andere Ansprüche. Ich hatte trotzdem immer den Eindruck, dass der sich richtig mit der Mannschaft freut. War ja auch, wie du auch gerade vorher mal gesagt hast, war jetzt auch in Berlin im Stadion, hat sich das angeschaut. Also, glaube ich, schon ein guter Typ, der da weggeht. Wir wünschen ihm alles Gute. RSC Anderlecht ist ja schon mal ein Statement und vielleicht, jetzt kommen wir zu einer ganz netten Geschichte, vielleicht hält er ja bald auch Bälle von Romeo Vermandt, das ist nämlich der Sohn von Schalke, kann man Legende sagen, naja, aber Schalke, ja vielleicht, also war in einer ganz erfolgreichen Zeit da von Sven Vermandt. Und das ist ein ganz junger Stürmer, 21 Jahre, vom FC Brügge und der wurde in einem Podcast gefragt, wer denn sein Traumverein sei und anders als zum Beispiel Lennart Karl vom FC Bayern, der da Real Madrid gesagt hat, hat Romeo Vermandt den FC Schalke 04 genannt, weil er sehr beeindruckt immer noch ist von den Fans und so weiter und eben damals, als er noch klein war, sein Papa erlebt hat. Wir müssen natürlich die Leute enttäuschen. Sein Marktwert ist zwischen 8 und 10 Millionen. Der wird nicht zu Schalke kommen. Aber wer weiß, falls sich Schalke in die richtige Richtung entwickelt, der junge Mann hätte zumindest ein Faible. Und du kanntest seinen Papa, hast seinen Papa ja auch noch miterlebt. Was war das eigentlich für ein Typ?
Ja, das war ja, also die Ära da waren ganz viele Jungs dabei, die wirklich sehr gerade waren. Was gute Erziehung so ausmacht, ne? Also nicht nur, was sie selber auch aufgenommen haben, damals diese Spieler, die wirklich noch total bodenständig waren, die dankbar waren und die auch wirklich freundlich, lieb, gut erzogen waren. Sven Vermandt immer ganz, ganz netter Kerl, wusste ganz genau, worum es geht. Nicht abgehoben, nicht verstellt, nicht glatt gebügelt, einfach menschlich, super.
Ja. Also sein Sohn macht auch einen sympathischen Eindruck, wenn ihr das komplette, das ist nicht lang, das ist irgendwie nicht mal eine Minute, einfach mal googeln, Romeo Vermandt Schalke, dann könnt ihr mal die Aussagen hören, wie der davon schwärmt, fand ich ganz interessant. Jo, Dirk, haben wir transfermäßig noch was zu ergänzen? Haben wir noch irgendeinen Spieler vergessen, der im Gespräch ist oder sind wir durch mit den Transfers?
Wie gesagt, ich glaube, dass in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal der ein oder andere Name auftauchen wird. Das ist halt für Schalke dann irgendwann schwer zu halten, sobald sie direkt an die Vereine rangehen, weil dann sind halt mehr Leute involviert, die man nicht unter Kontrolle hat, gerade auch in Ländern wie Italien oder so. Und also da merkst du ja auch, ne, wenn die, sobald Schalke an die Vereine rangeht, nutzen die das natürlich auch gerne, um ihre Spieler ins Schaufenster zu stellen und dann dem ein oder anderen vereinsnahen Reporter mal was zu stecken, dass der Name dann gedroppt wird und dementsprechend dann die Werbung nochmal größer wird und der Marktwert steigt. Also von daher glaube ich, dass da noch ein bisschen was passiert, aber akut ist jetzt nichts. Torwart-Deal ist heute um die Bühne gegangen jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir in der Woche relativ schnell Klarheit haben, ob bei der Dzeko-Nummer nochmal Fahrt reinkommt oder nicht.
Ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Wir können auch übrigens auch nochmal ergänzen. Vor zwei Wochen hatten wir ja die Geschichte mit mit Christian Gross und mit Felix Magger, da sind wir ein bisschen abgeschweift und da war auch der Wunsch, dass wir doch auch immer mal wieder auf so Ex-Spieler von Schalke mal eingehen. Das wollen wir tatsächlich auch mal versuchen. Deswegen fangen wir mal eine neue Kategorie an. Was macht eigentlich? Und fangen da dieses Mal an mit einem
Spieler, der nicht...
Was macht eigentlich, Entschuldigung, mit einem Spieler, der nicht zurückkehren wird, der noch aktiv ist, aber der durchaus für Schmunzeln gesorgt hat, mit Donis Avdija oder Avdija, falls ich ihn falsch ausgesprochen habe, sorry. Also war natürlich eine große Nummer. Damals, als er aus der Schalke Jugend kam, wurde ihm damals schon eine Ausstiegsklausel von 49 Millionen Euro in den Vertrag geheftet. Das hat dem, glaube ich, auch nicht ganz gut getan, weil die Erwartungshaltung groß war. Dann gab es dieses legendäre, also wer das nicht gesehen hat, bitte googelt das legendäre Interview, dass er sich ein Schwimmbad bauen würde mit Pferden und Geld. Und dann würde er da schwimmen und die Pferde könnten ihn dann zuschauen, dann könnte er wegreiten. Überragend. Was kann man zu Jonis Avdija sagen? Sein letztes Spiel auf Schalke war in der Saison 16-17 am 34. Spieltag gegen den bereits feststehenden Absteiger FC Ingolstadt. Da hat er auch direkt getroffen zum 0-1, Assist Leon Goretzka damals. Ausgleich für Ingolstadt übrigens Pascal Groß, der jetzt mittlerweile wieder in England spielt. Seine ganze Karriere auf Schalke waren tatsächlich in der Bundesliga und Europa League nur 12 Spiele und 2 Tore, alle in dieser Saison 16-17 unter Markus Weinzierl. Als ich das irgendwie recherchiert habe, habe ich gedacht, dass der deutlich länger für Schalke gespielt hat, aber war nicht so. Hinzu kommen noch 53 Spiele für die U17, dann 59 Tore, 15 Vorlagen, 24 Mal für die U19, 17 und 4 und 12 Mal noch für die zweite Mannschaft mit 4 Toren und einem Assist. Dann gab es eine richtige Odyssee, der war schon während seiner Schalke-Zeit mal ausgeliehen, aber dann geht's los. Also die meisten Spiele hat er für Hartberg gemacht, aber es ging los. Also Januar 18, Leihe zu Roda für 6 Monate. August 18, ablöserfreie Wechsel nach Holland zu Willem II Tilburg. Juli 19, in die Türkei zu Trabzon. Januar 20, also man sieht, es geht auch relativ schnell, nach Schottland zu Heart of Midlothian. November 20, Emmen in den Niederlanden. Januar 21, Limassol in Zypern. August 21, Hartberg. August 22, FC Zürich in der Schweiz. Januar 23, Leihe zurück zu Hartberg. August 23, ablösefreier Wechsel endgültig weg von Hartberg und endgültig hin zu Hartberg. Und seit Juli 25 beim Wolfsberger AC in Österreich. Aktuelle Saison 15 Pflichtspiele, Bundesliga, also österreichische Bundesliga, Pokal und EL-Quali, 4 Tore, 3 Assists. Zu Saisonbeginn oft Joker, zuletzt auch ein bisschen mehr Stammspieler. Dirk, was, wenn du den Namen Donis Avdija hörst, es waren jetzt viele Zahlen, was ist für dich, woran du als erstes denkst?
Also eigentlich ist das ein lieber netter Junge, ne? Also, aber auch da, wir hatten vorhin das Thema Erziehung und Begleitung, das ist halt einfach komplett falsch gelaufen, ne? Also wenn du niemanden hast, der dich, ich glaube, dass das nicht einfach ist, wenn du als junger Mann mit solchen Summen konfrontiert wirst, da musst du einfach wirklich vom Verein und auch vom Berater wirklich einfach gut begleitet werden und beschützt werden und das ist da komplett falsch gelaufen. Ich kann mich noch an ein Trainingslager erinnern, ich glaube, es war in Benidorm, da waren wir damals und da ist Donis völligst durchgedreht und hat während des Trainings, hat er gemerkt, dass wir Journalisten da sind und ihn filmen, dann hat er die ganze Zeit immer irgendwelche Faxen gemacht und immer zu uns hingejubelt und immer so, dass er gesehen hat, oh, ich bin in der Kamera, ne, dann finden mich wahrscheinlich noch ein paar Mädels toller und keine Ahnung was. Und dann hast du wirklich gesehen, auf der anderen Seite standen die Verantwortlichen so und haben sich das angeguckt und haben nur gedacht, Alter, das geht gar nicht, was nimmt der sich raus? Und das hat er selbst nicht gemerkt. Und ich glaube, das war ein großes Problem. Ich glaube, auch familiär wird schwierig. Ich weiß, dass ich mal bei einer Live-Übertragung auf dem Arena-Ring stand. Also es ist ja so, dass um die Arena rum quasi eine Straße geht, die eigentlich gesperrt ist. Und während des Spieltags dürfen da nur Einsatzfahrzeuge drüber fahren oder eben die Frauen, die halt die Autos von den Spielern bringen. Und wir standen dort auf diesem Arena-Ring und hatten dort eine Live-Schalte. Und ich sag mal so 6-7 Meter von mir entfernt stand ein Ordner, der so ein Funkgerät hatte und da hörst du ja immer dann, wenn du dann, ach du, ne, jetzt brauchen wir 2 Ordner hier und da und dann kurz vor der Live-Schalte hörte ich nur, Achtung, hier fährt irgendeiner total geisteskrank über den Arena-Ring, der ist viel zu schnell, also da war die Arena schon geöffnet, das heißt, da war schon Publikumsverkehr. Und die Ordner hatten scheinbar also einen Verkehrsraudi, der dann darüber gebrettert ist. Und ich habe dann unsere Live-Schalter angefangen und plötzlich kam dann eins von diesen AMG-Geschossen da an, tiefer gelegt, Fuchsschwanz an der Seite, ich übertreibe ein bisschen, aber kam dann angeschwebt und hat dann sich direkt neben mich gestellt. Also damals war das noch so, dass ich noch mit Kameramann, Übertragungswagen und so unterwegs war. Also man hat mich durchaus gesehen, drei Lampen aufgebaut und so. Nein, er musste auf jeden Fall ganz, ganz neben mir stehen. Und dann hörtest du immer nur so, während ich die Live-Schalter gemacht habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das für ein Idiot? Soll ich jetzt ein Rennen machen oder was? Also ganz ehrlich, wie kannst du so einen in der Pfanne haben? Dann gucke ich rechts rüber, dann geht so die Scheibe runter und dann sitzt dann Vater von Donis Afdijay da mit seinem Arm. Also ich weiß noch so, beim Verkehrssicherheitstraining hieß immer Tellerwäscher Lenkradposition. Das heißt, wenn der Arm so oben ist und du zum Drehen nur so kurbelst, weißt du, so wischt wie so ein Tellerwäscher. Arm oben so auf dem Lenkrad, am Handgelenk natürlich diverse Goldketten und so, und zwinkerte mir nur so zu und hat dabei noch so dreimal schön den Motor aufheulen lassen. Und da habe ich nur gedacht, ja, also schade, dieser Spieler wird nicht sehr weit oben spielen wahrscheinlich.
Ja,
es tut mir so leid. Ist einfach ein echt netter Kerl. Und ich auch, ich glaube auch echt Potenzial. Also so, ne, war so klein, wuselig, schnell. Ich finde es schön, dass er sich in Österreich dann da durchgesetzt hat. Finde immer witzig, als ich diese Bilder gesehen habe. In Österreich haben die ja wirklich überall Sponsoren, ne? Du siehst ja aus wie so eine Litfaßsäule. An die Jüngeren von euch, das sind so Werbedinger, die früher an der Straße standen in Rund. Der hat ja überall Sponsoren gehabt, ne? Also total abgefahren. Sieht aus wie so ein Handballspieler, sah der aus. Vor allem, weil ja auch die Sachen immer ein bisschen größer wirken bei ihm. Aber der ist halt, der, also ich finde schön, dass er sich da durchgesetzt hat. Ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen, wenn man ihn früher besser begleitet hätte.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, diese hohe Ausstiegsklausel hat man natürlich. Wenn man da nicht mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ist das natürlich auch schwierig. Da kann man relativ auch leicht abheben, denke ich mir. Ich hatte noch nie so eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Schade.
Ja, wobei, weißt du, ja, aber weißt du, überleg mal, der wäre richtig eingeschlagen, dann hätten sie ihn nur für 10 verkauft, dann hätten wir wieder gesagt, ja, wieso haben die ihn nicht sofort, wenn du siehst, dass er ein guter ist, sofort mal 45 Millionen reingeschrieben.
Ja. Nein, also ich kritisiere das auch nicht. Das ist ja auch absolut legitim, weil es hätte ja auch ja, gut ja, gehen gut. können. Klar, also ja. Wie du sagst. Aber ist natürlich dann für ihn natürlich schwierig, wenn man da wieder sagt, bisschen, dass man da die Bodenhaftung verliert. Also ich kann mir das zumindest vorstellen. Naja, sei es drum. Also das ist auf jeden Fall Donis Afdijay. Die nächsten Wochen werden wir noch weitere Ex-Spieler oder Ex-Manager oder Ex-Trainer oder was auch immer.
Falls ihr da Ideen habt, ne? Falls ihr Ideen habt, wen wir mal beleuchten sollen, dann setzen wir den Robert in sein Rechercheräumchen und dann holt der Robert euch die Zahlen raus.
Genau, das mache ich, und versprochen ist ja auch, wir machen ja definitiv auch irgendwann mal eine ganze Felix Magath-Folge, also das haben wir nicht vergessen. Ob wir auch eine komplette Christian Gross-Folge machen, müssen wir mal schauen. Genug Futter hätten wir, glaube ich, aber mal sehen. Gut, und damit werden wir wieder etwas ernster, und zwar eigentlich, ja, sehr ernst. Wir kommen zu Dat is geil und Henning Matriciani. Natürlich nicht die Verletzung. Von dieser Seite auch schon mal alles Gute an Henning. Nach seinem Kreuzbandriss, nach wenigen Sekunden im Testspiel, hat er sich verletzt. Aber Henning Matriciani hat richtig Eindruck hinterlassen, wie er sich nach der Verletzung verhalten hat. Dirk, was hat es damit auf sich?
Ja, Henning Matriciani, an dieser Stelle auch erstmal alles Gute. Ist maximal doof gelaufen nach 10 Sekunden. Ich glaube, noch nicht mal durch eine richtige Gegnereinwirkung. Und wenn du dir dann natürlich das Kreuzband reißt, in seiner jetzigen Situation, ne, Vertrag läuft im Sommer aus. Er hatte tatsächlich sogar ein Angebot aus Österreich, nach unseren Informationen. Das wäre ein paar Tage später, wäre es möglich gewesen, dass er nochmal irgendwo hingeht und spielt. Ne? Das wäre ihm ja auch zu gönnen gewesen. Das ist natürlich jetzt maximal beschissen gelaufen. Aber Juri Mölder hat uns erzählt, dass sich der Operateur von Henning, der hat sich ja in Innsbruck, glaube ich, operieren lassen, direkt gemeldet hat und gesagt hat, das sei so ein lieber, netter, bodenständiger Kerl, der mit so einer guten Lebensauffassung daran geht, dass das wirklich beispielhaft wäre. Und das passt eigentlich zu Henning Matriciani, der keine Chance hatte, aber das war dem total egal. Also selbst diese, der Miron Muslic hat uns mal gesagt, dass selbstverständlich dieses Spielerersatztraining, das ist das am Tag nach dem Spiel. Dann müssen alle, die nicht gespielt haben oder nur ein bisschen gespielt haben, müssen zum Training kommen. Ne, die anderen machen nur so ein bisschen Auslaufen oder so. Und dieses Training ist das schlimmste und schwierigste Training für einen Trainer, weil da haben alle Sonnefresse, alle keinen Bock. Und die Trainer müssen gucken, dass sie die bei Laune halten. Und der Einzige, der immer vorangegangen ist, nie eine Fresse gezogen hat und immer vorbildlich war, war da Henning Matriciani. Und das ist ihm echt hoch anzurechnen in seiner Situation. Das darf man nicht vergessen. Und es ist ja jetzt so, der Typ wird jetzt ja lange ausfallen. Und dann ist er im Sommer vereinslos. Und ganz ehrlich, eigentlich musst du jetzt als Kumpel- und Malocha-Club und als ein Verein, der in den letzten Jahren es keine Situation ausgelassen hat, um uns zu sagen, wie toll und wie wichtig und wie aushängeschildmäßig Henning Matriciani unterwegs war, musst du jetzt hingehen und sagen, du kriegst von uns einen Einjahresvertrag. Natürlich nicht zu den Konditionen bisher, wie bisher, aber die sparen ja jetzt auch ein bisschen Geld. Und du musst ihm jetzt eigentlich einen Vertrag geben für ein Jahr und sagen, dadurch, dass du unser Goat bist, Mr. Derby Grätsche, und dadurch, dass wir wissen, wo wir herkommen und wie wir, also was wir für ein Verein sind, dann musst du ihm jetzt einen Jahresvertrag geben und ihm dann helfen, dass er eine Zukunft im Fußball hat.
Ja, da kann man nichts hinzufügen. Absolut, toll, wie sich der Junge da verhält. Extrem bitter für ihn, haben wir ja schon gesagt. Wir wünschen ihm alles Gute. Vielleicht geht's ja noch ein Jahr weiter und dann hoffen wir mal, dass er danach auch Anschluss findet und woanders dann seine Karriere auch noch lange fortsetzen kann. Spielerisch, ja, haben wir auch schon gesagt, ist jetzt nicht die Offenbarung natürlich, aber einsatzmäßig, das muss man schon auch sagen, kann man dem halt einfach nie einen Vorwurf machen. Und ist auch nicht durch Zufall, dass er dann zum Publikumsliebling geworden ist, eben genau mit den Attributen, die du genannt hast. Und Dirk, da kam auch direkt eine Frage zu Henning, und zwar von Darius 7-7. Also 2-7, ne? Und da ist eine Frage, wie wird ein Profifußballer bezahlt, wenn er länger als 6 Wochen ausfällt? Er meint da, dass er da was gehört hätte, dass es dann trotzdem so ist, dass Schalke ihn dann trotzdem voll bezahlen muss und so weiter und so weiter. Dirk, wie ist denn da der Stand? Wann übernimmt die Berufsgenossenschaft oder die Krankenkasse und wann muss Schalke bezahlen?
Genau, also das ist eigentlich sehr klar geregelt und das betrifft jetzt nicht nur Henning Matriciani, sondern halt alle Spieler. Es ist so, nach 6 Wochen übernimmt die BG halt das Gehalt, allerdings auch nur zu einem prozentuellen Bereich. Ich glaube, es sind 60%. Dementsprechend ist er in sechs Wochen nicht mehr auf Schalkes Gehaltsliste und kommt auch erst dann, genau wie alle anderen Spieler, wieder zurück auf die Gehaltsliste, sobald er vom Vereinsarzt gesund geschrieben ist. Das heißt nicht Reha, sondern Aufbautraining. Heißt also, ne, wenn jetzt zum Beispiel Thomas Kallas, das ist ja jetzt auch ein Beispiel, der zurzeit von der BG bezahlt wird, so wenn der jetzt auf Schalke läuft auf dem Platz, heißt das nicht, dass Schalke ihn jetzt schon wieder bezahlt, sondern das ist jetzt noch Teil des Reha-Programms. Sobald er dann Richtung Mannschaftstraining geführt wird, dann ist er gesund geschrieben und kommt zurück auf die Payroll. Das heißt, um im Fall Henning Matriciani zu bleiben, spart Schalke jetzt ja eine Menge Geld, weil er durch seinen alten großen Vertrag ja zu den Top-Verdienern gehört, spart Schalke eine Menge Geld. Eigentlich könntest du es jetzt, wenn du es einfach rechnest, sagen, lass uns doch das Geld nehmen, auf 12 Monate strecken und ihm davon weil das ja schon einkalkuliert war, dass man dieses Geld ausgibt, dann lass uns dem doch einen Vertrag geben und dann das Geld dafür einsetzen. So könnte man es machen. Und generell beim Finanziellen musst du natürlich jetzt gucken, Kallas wird jetzt auch irgendwann zurückkommen, der hat auch noch einen ganz dicken Vertrag. Also da hat Schalke aber auch eine Menge gespart jetzt bisher.
Also das als Antwort auf diese Frage. Dann gab es noch eine Frage zum Schalker Matchwinner am Samstagabend, und zwar sogar 2 Fragen. Einmal von PRK-Unger. Muss man Angst haben bei Instagram, muss man Angst haben, dass zum Beispiel Frankfurt uns im Winter Karius wegkauft und in die ähnliche Richtung geht Jörg Formula Fotografie. Okay. Was passiert, wenn die Engländer noch mit der Kohle winken und Karius auf die Insel locken? Dirk, wie ist der Stand bei Loris Karius?
Also ich glaube, dass Loris Karius ganz, ganz, ganz genau weiß, was er an Schalke 04 hat, nämlich dass der Verein ihm geholfen hat, zurück in den Profifußball zu finden. Er zahlt das natürlich jetzt gerade mit Leistung zurück und auch mit der Tatsache, dass er geblieben ist. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich nach dem letzten Jahr. Ob jetzt wirklich dadurch ganz dicke Vereine bei Loris Karius anklopfen, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ne? Loris ist auch in einem guten Alter. Ich glaube schon, dass er den Ansporn hat, auch noch ein bisschen zu spielen. Aber ob es dann jetzt für einen ganz dicken Club reicht, weiß ich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sollte Schalke nicht aufsteigen, dass sich dann Loris Karius allein durch seine familiäre Situation, man darf nicht vergessen, er wird jetzt im Sommer nochmal frisch das zweite Mal Papa. Der Familienmittelpunkt seiner Familie ist in Italien. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein absolut berechtigter und nachvollziehbarer Gedankengang ist, seine Karriere in Italien dann ausklingen zu lassen. Wenn Schalke hochgeht, glaube ich nicht, dass er sich das nehmen lässt, weil er natürlich auch einen großen Anteil daran hat, wenn Schalke hochginge, würde ich jetzt mal voraussetzen, wenn er die Leistung so beibehalten kann. Und was dann im Sommer ist, muss man mal sehen. Aber generell, dass jetzt im Winter einer kommt und Loris Karius wegholt und dass er das auch macht, also so doof ist er nicht. Ne? Also Loris Karius ist schon einer, der ganz genau einschätzen kann, was er verdienen möchte, was er noch braucht in seinem Leben und was Schalke ihm gegeben hat. Also mal ganz davon ab, dass Schalke, da gehören ja mehrere Parteien zu, also da hätte ich jetzt keine Sorge.
Ja, und noch als Abschlussinfo, Vertrag von Loris Karius geht doch bis 2027, also bis Ende der kommenden Saison. Gut, und damit wären wir dann schon auch bei unserer letzten Frage, und zwar fragt noch Philipp Noecker. Was fragt er denn? Ach, richtig, hier. Ich hätte mal eine Frage, die ihr vielleicht im Podcast aufnehmen könnt. Und zwar würde es mich wirklich sehr interessieren, wie man so ein Netzwerk aufbaut, das es braucht als Reporter, um an Infos zu kommen. Mir ist klar, dass du nicht so viel preisgeben kannst, aber vielleicht kannst du ein paar Sachen Einblicke geben. Dirk, dann erzähl mal aus dem Nähkästchen.
Ja, also ich kann ja auch nachvollziehen, also erstmal kann ich nachvollziehen, dass der Verein, dem Verein natürlich daran liegt, dass alles, was so hinter verschlossenen Türen passiert, auch dort bleibt. Das hat diverse Gründe, weil man natürlich auch nicht die Konkurrenz unbedingt immer im Bilde haben will, und weil man natürlich, wenn man einen Spieler jagt, auch nicht unbedingt den in der Schau oder in den Fokus von anderen Vereinen rücken möchte. Von daher ist das hier und da mal schwieriger, mit handelnden Personen zu sprechen, hier und da mal ein bisschen weniger schwierig. Es ist aber schon so, dass ich ja jetzt ich war ja vorher beim Radio hier, da war ich jetzt nicht ganz so intensiv dabei wie jetzt, aber ich bin ja jetzt seit über 25 Jahren Reporter rund um Schalke 04, sagen wir es mal so. Das heißt, ich kenne auch rund um den Verein, im Verein, ausreichend handelnde Personen. Die Leute kennen auch mich, und man baut dann ein Vertrauensverhältnis auf. Und was ich zumindest verraten kann, ist, es gibt auch ganz viele Informationen, die ich nur speichere und vielleicht nicht unbedingt nach außen bringe. Das gehört halt auch mit dazu und das ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Also jeder hat da so seine eigene Art, wie er arbeitet. Aber es ist halt schwieriger geworden, keine Frage, weil es einfach auch mehr Parteien gibt, die mittlerweile bei allen Entscheidungen mitwirken. Also gerade jetzt, um beim Beispiel Transfers zu bleiben, hast du ja nicht nur hast du einen Berater, dann hast du noch eine PR-Agentur. Gibt ganz viele Spieler und Trainer, die mittlerweile sich PR-mäßig beraten lassen. Es gibt Familie, die mit dabei ist. Dann gibt es die Vereinsinteressen, die Spielerinteressen selber müssen übrigens auch nicht immer dieselben sein. Des Beraters, wir hatten den Fall ja Dzeko gerade, ne? Also wo der Berater sicherlich andere Interessen hat als der Spieler. Und da dann wirklich die Wahrheit rauszufiltern, das ist immer das große Problem, ne? Und wem du dann vertrauen kannst und nicht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht keine befriedigende Antwort auf diese Frage, aber es ist so, es braucht einfach Zeit und Vertrauen, um Informationen zu bekommen. Und es ist bestimmt nicht einfach, wenn die Vereine aufgrund von finanziellen Zwängen, und so war es bei Schalke 04, einfach auch an Lösungen rangehen, wo ich jetzt keine Kontakte habe. Also ich habe in zweiten Ligen in Frankreich und keine Ahnung wo, in Polen oder so, da kenne ich einfach die Berater nicht. Und dann kriege ich auch so eine Information nicht unbedingt so schnell, wie ich es gerne mal hätte.
Ja, nachvollziehbar. Ich hoffe, das reicht als Info. Und damit wären wir tatsächlich am Ende und wir sind unter der letzten Episode geblieben. Gute Nachricht.
Nils, wie geht's dir? Nils, was macht das Herz? Unser Jogger Nils. Nils, wir möchten bitte mal, wir möchten auf jeden Fall ein Foto bekommen, was wir posten können, bei wie vielen Kilometern wir uns hören.
Ja, also Nils, ich hoffe, du stehst noch und bist wieder gerade vielleicht zur Tür reingekommen. Dann kannst du jetzt auch direkt den Podcast gleich ausmachen, denn wir sind tatsächlich durch, haben es ja so schnell wie möglich irgendwie geschafft. Und ja, freuen uns wieder da zu sein, werden nächste Woche wieder da sein, da wird es bestimmt wieder neue Infos geben, Transfers, es ist ein neues Spiel dazugekommen gegen Kaiserslautern am Wochenende, da wird es wieder viel zu besprechen geben und nochmal der Aufruf, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für das ist geil, das geht gar nicht oder auch was macht eigentlich, immer zu an uns, ansonsten gerne auch Feedback unter den in dem jeweiligen Kanal, wo ihr uns hört. Wir lesen uns das fast alles durch und versuchen darauf einzugehen. Hey, Gottes Willen, jetzt verschlucke ich mich am Ende noch. Genau. Entschuldigung. Also, das war's von mir. Dirk, ich würde dir dann das letzte Wort geben.
Ja, ihr Lieben, also schön, dass ihr dabei seid. Ja, Kritik, Anregung hat Robert alles so gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, Punkt. Also alles, was ihr rund um Kevin Müller in seinem ersten Training und seinen ersten Aussagen sehen wollt, kriegt ihr natürlich auf skysport.de oder bei uns bei den News on Air.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Also, tschüss.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.